Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 7. April und wir sprechen über die Schicksalsnacht im Iran-Konflikt, ein Star-Investor, der offensichtlich zu viel Geld hat und warum Schweizer Aktien gerade jetzt ein sicherer Hafen im Depot für euch sein könnten. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Zurück aus dem langen Osterwochenende und was mich betrifft aus dem etwas verlängerten Resturlaub-Abbaus, aber für Entspannung hat das alles nicht gesorgt auf der Welt.
Schön, dass du da bist auf jeden Fall wieder, Peter.
Das freut mich doch sehr. Ich hätte sogar noch darauf verzichten können, was nichts persönlich mit dir zu tun hat. Ich gebe es ehrlicherweise zu. Wenn man mal so ein bisschen raus ist, fühlt man sich doch irgendwie entspannter. Naja, jedenfalls ist die Welt im Moment wieder schwer in Atem. Jetzt heißt es nämlich Taco oder Börsenchaos. Denn heute Nacht läuft um 2 Uhr unserer Zeit das schon mal verlängerte Ultimatum von Donald Trump für den Iran aus. Wird die Straße von Hormuz nicht geöffnet, greifen die USA Kraftwerke und Brücken im Iran an. Gestern keimte ja erst noch ein bisschen Hoffnung, dass es eine Waffenruhe geben könnte oder dass zumindest die Gespräche zwischen beiden Ländern tatsächlich etwas Form annehmen. Daher sind ja auch in den USA die Kurse gestern erstmal leicht gestiegen. Heute hat Trump die Rhetorik aber ziemlich verschärft und zog damit die Kurse an den Börsen runter und natürlich auch die Ölpreise wieder nach oben.
Zitat Trump: Jetzt, da wir einen vollständigen und totalen Regimewechsel haben, bei dem andere, klügere und weniger radikalisierte Köpfe vorherrschen, kann vielleicht etwas revolutionär Wunderbares geschehen. Wer weiß, wir werden es heute Nacht herausfinden. Das schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, klingt eigentlich für die Vorbereitung auf Taco, also Trump always chickens out.
Wo er jetzt ehrlicherweise, keine Ahnung, ich war nicht hinterm Mond in meinem Urlaub, wo er jetzt den totalen Regimewechsel sieht, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, wir haben es gesagt, Taco wäre irgendwie so das Naheliegende, wenn er nicht noch einen Satz hinterhergeschoben hätte, der alle ziemlich aufhorchen ließe. Und zwar, eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wiederkehren. Ich will das nicht, aber es wird wohl so kommen.
Das ist so ein krasser Satz. Also ich habe auch das Gefühl, Trump kann nicht mehr unterscheiden zwischen Regime und Bevölkerung. Nein, das wird langsam so ein bisschen wirr.
Hat man auch den Eindruck und da kann man auch viel nicht mehr ehrlicherweise steigern darüber hinaus. Aber fairerweise muss man auch immer dazu sagen, das heißt beim US-Präsidenten nicht immer so richtig was. Er findet ja trotzdem immer noch mal irgendeinen Weg für eine Kehrtwende, sprich für Taco. Andernfalls, das muss man fairerweise auch sagen, machen die USA also heute Nacht ernst und werden natürlich auch die Börsen deutlich unter Druck bringen und zwar deutlich mehr, als wir das in den letzten Wochen erlebt haben.
Mit dem Post hat die Sorge vor der Eskalation jedenfalls wieder zugenommen an den Märkten. Der DAX stieg am Vormittag zuerst zwar noch auf den höchsten Stand seit 3 Wochen, das waren so um die 23.400 Punkte, drehte dann aber ins Minus und verlor mehr als 1%. In den USA stehen der S&P 500 aktuell bei einem Minus von 0,4%, der Dow Jones und der Technologieindex Nasdaq 100 bei einem Minus von 0,5%. Öl verteuert sich dagegen weiter. Die Nordseesorte Brent, die ja gerade aus europäischer Sicht so wichtig ist, springt wieder über die Marke von $110 je Barrel.
Und das bekommen wir alle natürlich gerade an der Tanke zu spüren, sofern wir mit dem Auto unterwegs sind. Erstmals kostet nämlich ein Liter Diesel heute mehr als 2,50 Euro. 250 wäre
ist noch ein bisschen
sehr schlimm. 2,50 Euro, das ist die Marke, die heute überboten wurde, ist natürlich wieder mal ein neuer Rekord. Ich habe es heute Morgen auch schon zu spüren bekommen. Ich musste nämlich auf dem Weg nach München rein tanken heute bei Warns. Das war natürlich vor der 12 Uhr Schalte noch 2,44 Euro, die ich zu zahlen hatte. Hat einigermaßen geschmerzt, um ehrlich zu sein. Eigentlich wäre natürlich jetzt auch an der Stelle, wir haben heute Morgen so ein bisschen drüber gesprochen, ein Rand auf die raffgierigen Ölkonzerne fällig und im Zweifel trifft es auch nicht die Falschen. Ich habe aber dummerweise noch mal kurz sicherheitshalber nachgerechnet, bevor ich mich hier völlig blamier. Der Ölpreis ist seit Jahresanfang tatsächlich jetzt um mehr als 80% gestiegen. Diesel kostete laut Statistischem Bundesamt zum Jahreswechsel roundabout 1,60 Euro je Liter, macht also einen Anstieg von etwas weniger als 60%.
Da muss man dann aber auch dazu sagen, dass der Anstieg in Deutschland stärker war, größer war als in anderen Ländern.
Definitiv.
Da hat aber auch wiederum der Staat mit zu tun, der dabei kräftig mitverdient. Besser macht es natürlich trotzdem nicht, dass der Anstieg nicht so groß war wie der Anstieg im Ölpreis. Vor allem, weil eine weitere Blockade der Straße von Hormuz dann doch großen Schaden an der Wirtschaft anrichten könnte, und zwar insgesamt an der Wirtschaft. Bislang hielten sich die Auswirkungen ja noch in Grenzen. Man muss sich bewusst sein, dass der März zwar sehr schwierig war, der April aber noch viel schlimmer werden wird, sagte der Chef der Internationalen Energieagentur Faith Birrell in einem Interview mit Le Figaro. Wir stünden vor einem schwarzen April. Ich bin heute sehr pessimistisch, weil dieser Krieg eine der Lebensadern der Weltwirtschaft lahmlegt. Nicht nur Öl und Gas, sondern auch Düngemittel, Petrochemikalien, Helium und vieles mehr.
Ja, das war ein deutlich düsteres Bild, als er das noch vor ein paar Wochen vor meinem Urlaub gezeichnet hat, als er das letzte Mal groß in Erscheinung getreten ist. Auch der Internationale Währungsfonds wird jetzt so langsam alarmistisch. Alle Wege führen jetzt zu höheren Preisen und sinkendem Wachstum, sagte IWF-Direktorin Kristalina Georgieva. Der Iran-Krieg habe Schockwellen in die Weltwirtschaft gesendet, die sie nicht so schnell aufhalten lassen, wenn der Krieg nicht sofort aufhört. Der IWF und die Weltbank treffen sich nämlich in der kommenden Woche zu ihrer Frühjahrskonferenz, bei der sie die Folgen des Konflikts diskutieren wollen.
An den Börsen kriegt man das noch nicht so ganz mit.
Nein.
Da ist die Stimmung weit weniger alarmistisch.
Ja.
Wo sie allerdings schlecht ist, ist bei der Stimmungslage der deutschen Autoindustrie, was die angeht. Da merkt man dieses schlechte Umfeld. Die Autoindustrie ist ja ohnehin nicht so sonderlich optimistisch in diesen Tagen. Hat ja auch nicht unbedingt viele Gründe dafür.
Ja.
Laut IFO-Institut bewerten die Autobauer die aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter als noch vor einem Monat. Aber die Erwartungen an die kommenden Monate, die haben sich immerhin weiter verbessert. Vor allem die Exporterwartungen sind den vierten Monat in Folge gestiegen. Und auch den Auftragsbestand bewerten die Unternehmen wieder besser. Seit September 2025 verbessert sich hier die Lage stetig.
So gesehen eigentlich überraschend, dass das Bild so schlecht ist, dass sie von der aktuellen Lage zeichnen. Erstaunlich ist vor allem natürlich, wenn man die aktuelle Lage mal zusammenbringt mit harten Fakten, denn die Zulassungszahlen, zumindest mal hier in Deutschland, das ist nicht der größte Markt, aber doch ein ziemlich wichtiger für die deutschen Autobauer, der zeigt nämlich ein ganz anderes Signal als die aktuelle Stimmungslage, die das IFO-Institut da angefangen hat, denn im März wurden fast 300.000 Neufahrzeuge hierzulande abgesetzt. Das war der beste Monat seit Juni 2024 und ein Plus gegenüber dem Vorjahresmonat von 16%, also ist schon ziemlich satt. Absatzspitzenreiter bei den Herstellern waren Skoda und Opel mit einem Plus von 34% bzw. 43%. Auch Audi und BMW konnten den Absatz zweistellig steigern. Nur einer kommt irgendwie nicht so richtig in die Spur, überraschend eigentlich. Und das ist Porsche, denn die verkauften 12% weniger Fahrzeuge als im Vorjahr.
Was nur nochmal unterstreicht, dass Skoda mittlerweile der große Umsatzbringer ist
im VW-Konzern
und Porsche der Biggest Loser.
Ja.
Der große Gewinner aber ist die Elektromobilität. Der Absatz von E-Autos stieg um fast 2/3. 24% aller Neuzulassungen kommen elektrisch daher, was natürlich auch an der neuen Förderung in Deutschland liegt. Selbst Tesla verkaufte im März 4-mal so viele Fahrzeuge wie im vergangenen Jahr oder beziehungsweise im
vergangenen
Vorjahresmonat, so ja. Muss es heißen. Interessanterweise ist der Absatz bei Privatpersonen deutlich stärker gestiegen als bei Firmenfahrzeugen, was eben sicherlich auch mit dieser Prämie zu tun hat.
Genau, denn die bekommen die Prämie nicht. Da gibt es eben Steuervergünstigungen, die es eben auch schon länger gibt für Elektromobilität. Aber kommen wir mal noch zu ein paar spannenden Unternehmensnachrichten und Kursausschlägen, die es da heute so gab. Heute Morgen für Furore an den asiatischen Märkten sorgte Samsung Electronics. Ist ja einer der beiden großen Überflieger des südkoreanischen Marktes. Über die haben wir wirklich oft gesprochen. Und boy oh boy, mein lieber Scholli, wie sehr kann man eigentlich Erwartungen übertreffen? Das ist so ein klassischer Hold my beer. Moment, im ersten Quartal hat der Konzern nämlich den operativen Gewinn mal eben verachtfacht. 38 Milliarden Dollar hat Samsung in den ersten drei Monaten des Jahres verdient. Analysten hatten nur mit 27 Milliarden gerechnet.
Da frage ich mich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen, wie die Analysten so weit daneben liegen konnten.
Absolut, ja.
Der Umsatz stieg um fast schon moderate 68%, was zeigt, wie sehr der Konzern von den massiv gestiegenen Speicherchip-Preisen profitiert. Wegen der hohen Nachfrage durch KI-Rechenzentren sind Speicherchips Mangelware. Allein im ersten Quartal stiegen laut Schätzungen der Citigroup die Preise für DRAMs im Schnitt um 64%. Ein Ende des Engpasses oder sinkende Nachfrage ist aktuell nicht in Sicht. Die Samsung-Aktie stieg um rund 5%, die von SK Hynix, dem anderen großen Player aus Südkorea, legte gleich mit um ebenfalls mehr als 5%.
Und die hatten ja auch eigentlich seit, glaube ich, ihre Hochs im Februar, wenn ich richtig noch das im Kopf habe, Ende Februar hatten die ihre Hochs und haben jetzt ganz schön nachgegeben gehabt. Wäre ein klassischer Buy-the-Dip-Moment gewesen.
Können wieder ein bisschen aufholen.
So ist es. Dann gab es noch einen, der ziemlich für Aussehen gesorgt hat, und zwar Bill Ackman, ein ziemlich berühmter US-Investor. Mit seiner Investmentfirma Pershing Square will er nämlich den größten Musikkonzern der Welt, Universal Music, übernehmen, bei dem alle Swifties, müssen sich festhalten, natürlich auch Taylor Swift unter Vertrag ist. Pershing ist schon länger eigentlich bei Universal beteiligt und Ackman saß selber auch schon im Aufsichtsrat, ist dann wieder raus, hat auch die Beteiligung verringert im letzten Jahr, ich glaube irgendwann im Herbst. Jetzt hat man doch irgendwie noch mal einen zweiten Anlauf versucht und hat Größeres vor, denn spannend ist der Aufpreis, den Ackman da bereit ist zu zahlen. Der Deal würde nämlich Universal mit 65 Milliarden US-Dollar bewerten und das sind 78% mehr als der Wert von Universal vor der Ankündigung des Deals. Durchaus überraschend für so ein erstes Gebot. Wir haben uns da vorhin auch schon drüber unterhalten und vor allem natürlich auch spannend, was Ackman da sieht, was alle anderen scheinbar nicht sehen an Wert. Die Aktie schoss auf jeden Fall mal um 13% nach oben und ich bin mir ziemlich sicher, über die werden wir in den nächsten Wochen und Monaten häufiger noch berichten.
Definitiv. Wir haben es vorhin zusammengefasst. Was weiß Ackman? Irgendwas muss es sein.
Definitiv.
Das sieht man relativ selten, dass dieses Premium so viel über dem letzten Schlusskurs liegt.
Ja.
Zu den eher weniger großen Gewinnern an den Märkten zählte heute Broadcom mit einem Plus von 4%. Das Unternehmen hat eine neue, größere Vereinbarung mit der Google-Mutter Alphabet getroffen und beliefert den Google-Mutterkonzern mit KI-Chips, auch mit Anthropic hat Broadcom eine neue Vereinbarung getroffen.
Das hilft. Auf der Gegenseite stehen heute Apple und ARM. Was die Tech-Werte angeht, sind eher die Verlierer mit einem Minus von jeweils etwas mehr als 4%. ARM litt unter einer Herabstufung durch Morgan Stanley. Apple geriet unter Druck, nachdem Nikkei Asia berichtete, der Konzern habe so diverse Entwicklungsschwierigkeiten mit einer faltbaren Version des iPhones. Und wir hatten es vorhin gesprochen. Ich hatte nicht mal mitbekommen, dass sie dran arbeiten. Aber es liegt irgendwie auf der Hand, ist halt ein Trendthema.
Da sind sie ein bisschen hinten dran. Samsung hatte diese Probleme auch, wenn ich mich da richtig erinnere, ist das aber schon Jahre her.
Und sie haben es irgendwie gelöst bekommen.
Genau. US-Gesundheitsversicherer wie United Health und Humana konnten sich nach herben Verlusten in den vergangenen Monaten kräftig erholen, mit Zuwächsen um bis zu 10%, nachdem eine US-Behörde höhere Preiserhöhungen für private Leistungen zuließ. Höhere Preiserhöhungen, als man ursprünglich verkündet hatte.
Genau, das war nämlich, damals hat das die Kurse ziemlich unter Druck gesetzt, als man, glaube ich, nur 0,09% hätte die Leistungen anheben dürfen. Ansonsten ging es natürlich heute wieder mal für alles bergab, was irgendwie direkt oder indirekt am Ölpreis hängt, sprich Airlines, Kreuzfahrtaktien büßten ziemlich kräftig ein und auf der Gegenseite haben die Ölriesen wieder deutlich zulegen können. Mal gucken, wie lange dieses Schauspiel noch so weitergeht, vor allem nach dem, was dann eben heute nachkommt, ob wir eben Taco haben oder dann doch ein Börsenbeben.
Ich bin sehr gespannt, aber ich werde es erst mitbekommen, wenn ich aufwach, weil dafür bleibe ich nicht extra wach.
Ich definitiv auch nicht.
Geldidee des Tages. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Die Weltlage ist bedrohlich. Trumps Wüten im Weißen Haus bleibt unberechenbar. Wer sehnt sich da nicht nach ein bisschen mehr Beständigkeit? Anleger tun das auf jeden Fall. Eine Gelegenheit dafür bietet eins unserer Nachbarländer aktuell.
Und natürlich nicht Frankreich und auch nicht Österreich, sondern das Land, in dem jeder Bewohner einen Platz in einem Bunker sicher hat, die Schweiz. Die Börse der Eidgenossen ist ähnlich defensiv aufgestellt. Das hat unser Kollege Frank Männer recherchiert. Es liegt daran, dass fast die Hälfte der Marktkapitalisierung auf Konzerne aus Branchen wie Gesundheit und Basiskonsumgüter stammt.
Ich habe da gleich die Pharmakonzerne oder Pharmariesen, muss man eigentlich sagen, Roche und Novartis und den relativ umstrittenen Lebensmittelkonzern Nestle vor Augen. Die drei allein machen tatsächlich schon rund die Hälfte des Swiss Market Index aus, dem Schweizer DAX sozusagen oder kurz dem SMI.
Zudem gehören die 20 liquidesten und nach Market Cap auch größten Aktien der Schweiz. Sonderlich viele sind das nicht und weil drei Konzerne so einen großen Teil ausmachen, kann man da natürlich auch von einem Klumpenrisiko sprechen. Aber ehrlicherweise, wo gibt es das auf der Welt im Moment nicht? Deshalb schieben wir mal direkt vorneweg. Trotz alledem, wenn ihr in Schweizer Aktien oder ETFs investieren wolltet, dann besser nur als Beimischung.
Unser Kollege Frank Menner spricht da von einem defensiven Anker. Dafür bekommt ihr aber auch was. Laut der Schweizer Privatbank Pictet bekommt ihr dadurch Zugang zum neuntgrößten Aktienmarkt der Welt, wenn ihr in die Schweiz investiert. Dieser Aktienmarkt hat von 1900 bis 2025 eine Jahresrendite von 6,8% abgeworfen.
Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht auf den Zeitraum gesehen. Besonders interessant wird die Schweizer Börse, wenn man mal auf die Verwerfungen infolge des Iran-Krieges schaut. Denn seit Ende Februar, also seit Kriegsbeginn, hat der SMI 7,2% verloren. Das ist zwar mehr als der S&P 500, aber deutlich weniger als der DAX. Bei dem liegt das Minus aktuell bei gut 9%.
Auch auf Jahressicht hat der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 20% besser performt als der DAX, der nur 15% dazu gewonnen hat. Mathieu Racheter, Chefstratege bei der Bank Julius Baer, betont aber, dass Schweizer Aktien nicht die perfekte Absicherung für alle Szenarien darstellen, die auf den Iran-Krieg folgen könnten in den nächsten kommenden Wochen und Monaten.
Zumindest nicht für eine sprunghaft ansteigende Inflation, allein schon, weil die in der Schweiz so starke Pharmabranche natürlich auch unter hohen Energiepreisen leidet. Gefragt wären Schweizer Aktien hingegen, wenn das Wirtschaftswachstum im Euroraum oder auch weltweit schwächelt und die Renditen sinken.
Und da gehen einige Ökonomen aktuell davon aus, dass es genauso kommen könnte.
Definitiv, ja.
In der Situation wären Schweizer Konzerne gefragt, durch ihre hohe Qualität, ihre vergleichsweise sicheren, wenn auch jetzt nicht himmelhohen Gewinne und wegen ihrer stabilen Bilanzen. Da könnten aktuelle Kursrücksetzer eine gute Einstiegschance sein.
Frank, unser Kollege, nennt da zum Beispiel den Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister Implenia, der zuletzt neue Großaufträge in der Schweiz und in Deutschland vermelden konnte, in Höhe von 310 Millionen Schweizer Franken. Oder die Firma Holcim, die kennt doch auch jeder, einen der weltweit größten Anbieter von Baustoffen wie Zement.
Wichtig ist da allerdings, dass Holcim vergangenes Jahr deutlich weniger Gewinn gemacht hat. Da ist dann immer die Rede von einem Gewinneinbruch. 387 Millionen Schweizer Franken waren es letztes Jahr. 1,46 Milliarden Franken waren es vorletztes Jahr. Der Konzern führt das auf den Verkauf seines Geschäfts in Nigeria zurück, bei dem ein hoher Währungsverlust von 1,4 Milliarden Franken entstanden ist. Ziemlich hoher Währungsverlust, ehrlich gesagt, wenn du mich fragst. Ja. Ob die Aktie deshalb am Ende eine günstige Einstiegschance bietet aktuell oder spekulativ ist, das muss am Ende jeder selbst entscheiden.
So ist es, wem Einzelaktien also da auch zu heiß sind oder man eben keine Lust hat, sich da immer im Detail drum zu kümmern. Der kann natürlich auch auf ETFs setzen, die den Schweizer Markt abbilden, zum Beispiel auf den Xtrackers Switzerland oder den Amundi MSCI Switzerland, zu denen jeweils 40 Aktien gehören und damit auch eben eine etwas breitere Basis anbieten als eben mit dem Leitindex SMI.
Der schon ziemlich klein ist, muss man sagen. Ein bisschen sollten deutsche Anleger bzw. europäische Anleger aber auch den Wechselkurs im Auge behalten. Traditionell ist der Schweizer Franken eigentlich eher eine starke Währung. In den vergangenen Jahren hat der Franken aber zum Euro abgewertet. Jetzt nicht dramatisch viel, aber ein bisschen hätte das eure Rendite schon geschmälert, wenn ihr Anteile von einem ETF mit Schweizer Aktien im Depot gehabt hättet.
So ist es. Andererseits könnte natürlich jetzt auch die Phase wieder des Schweizer Franken schlagen, der ja vor allem als sicherer Hafen gilt in, sagen wir mal, geopolitisch schwierigen Zeiten. Also könnte auch da wieder eine etwas größere Stärkung daherkommen. Egal, den Artikel von unserem Kollegen Frank packen wir euch natürlich in die Shownotes. Da findet ihr natürlich auch alles zu den Aktien und den ETFs aus der Schweiz.
Da stellen wir euch die Wertpapier-Kennnummern rein, die WKNs. Ansonsten sind wir bei deinem kleinen Comeback nach der Urlaubspause schon am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Like, kommentiert die Folge oder teilt sie gerne. Ansonsten hören wir uns dann morgen wieder nach der schicksalshaften Nacht, nach der großen Entscheidung, nach dem Showdown. Wir sind gespannt, in welcher Welt wir morgen aufwachen.
So ist es. Wie enttäuschend wird es, wenn wieder mal nicht so wahnsinnig viel passiert morgen? Andererseits sollte es auch irgendwie okay sein für uns alle.
Wäre ich auch froh drum.
So ist es. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.